Willkommen zum Vortrag heute Abend mit Lisa Yasutara Haller zum Thema Elternschaft im Kapitalismus. Genau, das ist organisiert von eVibes in Kooperation mit der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Und also ich bin von der Kinderküfer und wir haben jetzt gerade so eine Veranstaltungsreihe zum Thema Mutterschaft und Auseinandersetzung mit Mutterschaft. Und konnten dafür Lisa gewinnen, jetzt heute ins AZ Conny zu kommen, weil sie eben ihre Dissertation zum Thema Elternschaft im Kapitalismus geschrieben hat und sich so die Frage gestellt hat, was hat es eigentlich mit der Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu tun und warum verläuft Elternschaft entlang geschlechtsspezifischer Grenzen, also die Arbeitsteilung von Elternschaft und ja, was hat es mit kapitalistischen Wirtschaftsweisen zu tun. Sie ist Politikwissenschaftlerin und wohnt derzeit in Berlin und ja, arbeitet an verschiedenen Forschungsprojekten und ja, ist heute eben mit ihrer Dissertation hier. Der Vortrag wird ungefähr so eine halbe Stunde gehen und danach könnt ihr Fragen stellen. Dann gebe ich ab.
Jo, Dankeschön für die Vorstellung und auch ich freue mich, dass ihr ja so zahlreich hier seid. Wir hatten das, wie gesagt, vorher schon mal alles in kleiner Runde mit sehr vielen Kindern und als Frage-Antwort. Und jetzt mache ich sozusagen den Vortrag nochmal empirisch aufgebaut. Und zwar werde ich jetzt zuerst der Frage nachgehen, warum Kindesfürsorge ein Strukturproblem für den Kapitalismus darstellt. Und danach eben zeige ich auf, wie dieses Strukturproblem durch den Staat und dann ganz konkret durch den deutschen Staat irgendwie bearbeitet wird, nicht gelöst, sondern nur bearbeitet. Und zum Schluss geht es dann eben um die Frage, welche Bedeutung die jungen Eltern, also das ist dann ist das empirische Material, welche Bedeutung die jungen Eltern dieser staatlichen Steuerung beimessen für ihre Arbeitsteilung. Zunächst mal die Frage, also weil es ja um Arbeitsteilung im Paar geht, die Frage, was eigentlich Arbeit ist. So, und das wurde jetzt lange Zeit ausgesprochen, kontrovers diskutiert, was ist eigentlich Arbeit und was ist nicht Arbeit. Und das ist auch durchaus in der Linken sehr umstritten, weil es umstritten ist, Fürsorge als Arbeit zu bezeichnen, weil Arbeit immer so reserviert sein soll. Was ich jetzt, also für mehrwertschaffende Arbeit, ich würde aber sagen, Arbeit umfasst all diejenigen Tätigkeiten, die eben auch von anderen ausgeführt werden können. Das heißt, also essen muss ich selber, das ist keine Arbeit. Mahlzeiten zubereiten können aber andere, damit ist es Arbeit. So ganz quite simple. Das Zweitpersonenkriterium. Jetzt ist es aber so, dass eben Arbeit im Kapitalismus auf eine sehr spezifische Art und Weise organisiert ist. Und zwar nach dem Mehrwertprinzip. Und auch darüber gab es irgendwie viele unterschiedliche Diskussionen, also hinsichtlich der Frage, wann eine Arbeit Mehrwert erzeugt. Und ich würde sehr deutlich sagen, das hat mitnichten irgendwas mit dem Inhalt der Arbeit zu tun, sondern wirklich mit dem Organisationsprinzip. Also machen wieder das Beispiel, wenn ich mit Franzi schlafe, weil sie gut aussieht, gut riecht und gut schmeckt, dann produziert das keinen Wert und auch keinen Mehrwert. Wenn jetzt Franzi auf die Idee kommt, mir 100 Euro für eine Stunde Sex zu geben oder ich umgekehrt ihr, dann ist ein Wert geschaffen, aber noch kein Mehrwert. Und wenn jetzt aber Sarah irgendwie auf die Idee kommt und sagt, wo ist sie denn überhaupt? Da hinten. Du mit der Franzi musst da aufpassen. Ne? So, das ist echt irgendwie eine schwierige Nummer. Ich passe auf dich auf und ihr könnt es auch bei mir in der WG machen, wo du heute Nacht schläfst, in der Wohnung. Aber dafür hätte ich gerne 30 Euro ab von den 100 Euro, die dir Franzi gibt, dann ist ein Mehrwert produziert. Also es ist, ne, so funktioniert das Mehrwertprinzip so. Und da, also in dieses Wertprinzip können wirklich alle möglichen Tätigkeiten überführt werden. Und das passiert ja gerade auch, wenn man sich jetzt so die ganze Plattformökonomie anguckt. Also Haushaltstätigkeiten werden von Dritten übernommen und in die Wertform überführt, in wem die halt auf einer Plattform angeboten wird. Und dann hat man hier irgendwie jemand, der die Putzleistung braucht und hier jemanden, der sie anbietet und die beiden finden zusammen durch Book a Tiger oder Helpling oder es gibt so ganz viele irgendwie Plattformen, also ich komme aus Berlin, da gibt es sehr viel in der Richtung, aber das Gleiche gibt es auch in Bezug irgendwie auf Sexarbeit und alle möglichen, ne? Sozusagen gibt es wie Dienstleistung sozusagen in die Wertform überführt werden, das ist gerade ein großer Trend und ich würde aber sagen, sozusagen, dass das tatsächlich es eine Grenze gibt, Und zwar bei der Kindesfürsorge, weil die Kindesfürsorge drei Struktureigenheiten aufweist. Das eine ist die Beziehungsförmigkeit in einem Subjekt-Subjekt-Verhältnis. Also im Gegensatz zu Subjekt-Objekt-Verhältnissen, wenn ich jetzt irgendwie einen Gegenstand herstelle, so, das ist jeder Person bezogenen Dienstleistung eigen. Ne? Also dieses Subjekt-Subjekt-Verhältnis, dass zwei Menschen miteinander arbeiten, und das bedeutet, dass die Bezugsperson nicht beliebig ausgetauscht werden kann, ohne dass sich die Qualität verändert. Also sozusagen, Bezugspersonen können durchaus ausgetauscht werden. Genau, aber also so, es macht jetzt halt irgendwie keinen Sinn für die Entwicklung eines Kindes zum Beispiel, wenn da jetzt irgendwie 40 Kinder sind und irgendwie drei Erzieher und der eine putzt den Mund ab, der nächste wickelt etc. pp. Also wenn man das so irgendwie wie am Fließband macht. Damit einher mit dieser Subjektbeziehung geht eben einfach auch eine Zeit- und Körperbindung. Also eine Stunde Kindesbetreuung bleibt eine Stunde Kindesbetreuung und ich kann die Zeit super effizient mit dem Kind nutzen. Ich kann dem Kind in der Zeit super viel beibringen, aber die Stunde bleibt halt eine Stunde. Also man kann die nicht reduzieren, indem man irgendwie die Zeit besser optimiert. Das ist allerdings auch jeder personenbezogenen Dienstleistung also eigen, dass sich die Zeit nicht optimieren lässt. Und dann haben wir an dritter Stelle sozusagen die Asymmetrie in der sozialen Austauschbeziehung, nämlich dass das Kind halt eben schutzlos ist und sehr elementar auf Fürsorge angewiesen ist und, da kommen wir zum zentralen Punkt, für diese Fürsorge nicht bezahlen kann. Also wir haben durchaus noch weitere so eine Verhältnisse. Wer in der sozialen Arbeit arbeitet, weiß sozusagen, es gibt auch andere Lebenslagen, in denen wir fundamental abhängig sind, um nicht zu sagen, das gesamte menschliche Leben ist durchzogen von abhängigen Lebenslagen. Aber es ist schon so, dass wenn wir jetzt irgendwie alt sind und pflegebedürftig sind, wir halt schon mal einen Care-Schatz irgendwie angehäuft haben, ne, sozusagen, und damit irgendwie potenziell eher in der Lage sind, für die Pflege, die wir brauchen, bezahlen zu können. So, und wenn wir, ne, in anderen Lebenslagen sozusagen, wenn wir krank werden oder dann können wir auch dafür zahlen. Und der zentrale Punkt sozusagen ist eben, dass es immer wieder Lebenslagen gibt. Und die Kindheit ist eine der Lebenslagen, wo wir eben ganz strukturell nicht für die Dienstleistungen zahlen können, die wir brauchen. Und das ist ein Riesenproblem. Für den Kapitalismus aber nur, nicht für uns. Dass eben sobald Fürsorge in abhängigen Lebenslagen benötigt wird, eben aus dieser Versorgungsleistung kein Mehrwert generiert werden kann, weil wir immer einen Kunden brauchen, um diesen Mehrwert zu generieren. Ne? Es muss immer jemand zahlen, sonst klappt die ganze Nummer nicht. Das Problem hat halt irgendwie im Grunde genommen der Kapitalismus deswegen, weil das wird, also der Kapitalismus wie jedes andere Wirtschaftssystem auch auf Arbeitskräfte angewiesen ist und selbst aber halt nicht die Voraussetzungen schafft, um diese Arbeitskräfte also gewährleisten zu können, ganz einfach. Ne? Also um es platt zu sagen oder in den Worten hunderttausender Feministinnen, die lange vor mir das schon gesagt haben, der Kapitalismus basiert halt auf Grundlagen, die er selbst nicht gewährleisten kann und die er sogar noch permanent untermauert. Und deswegen kann es irgendwie keinen Kapitalismus geben ohne den Staat, der da eingreift und die Grundlagen sozusagen schafft dafür, dass dieses Wirtschaftssystem funktionieren kann. So. Das heißt, damit, dass der Staat da ins Spiel kommt, also spaltet sich im Kapitalismus sozusagen die ganze Welt in zwei Bereiche. Und zwar auf der einen Seite Arbeit, die Wirtschaft, und auf der anderen Seite der Rest des Lebens. Ich nenne es mal Fürsorge, aber ne, sozusagen es ist der Rest des Lebens. Und dem Kapitalismus ist erstmal herzlich egal, wer irgendwie in welcher Ebene tätig ist oder arbeitet. Ne, das ist jetzt irgendwie ja, dem System erstmal total egal. Und es gibt unterschiedliche Organisationsformen, wie Staaten sozusagen sich organisieren, damit diese Fürsorge gewährleistet wird. Wir haben da also Typologien in der Politikwissenschaft, mit denen man das abbildet. Das sind, wie gesagt, Typologien. Es ist jetzt nicht so, dass das ein Staat genauso macht, sondern da werden viele unterschiedliche Staaten zusammengenommen, wo gezeigt wird, genau, also die dann einen Prototyp bilden. Und dann haben wir zum einen den sogenannten sozialdemokratischen Wohlfahrtsstaat, so irgendwie Skandinavien rum, Schweden und so weiter, die schon zu einem sehr hohen Anteil die Kindesfürsorge im Rahmen von einem staatlichen Dienstleistungssektor gewährleisten. Also da werden dann einfach sozusagen Erzieher und Erzieherinnen vom Staat angestellt, die sich sozusagen also um die Kinder kümmern. Bleibt natürlich trotzdem immer noch viel Zeit sozusagen übrig. Dann haben wir den liberalen Wohlfahrtsstaat. Da ist es tatsächlich so, dass die Kindesfürsorge marktförmig zwar erstmal einkauft, also in Form von Nannies zum Beispiel, das Geld, was man aber da ausgibt, um die Kinder betreuen zu können, danach von der Steuer zurückbekommt. Und das führt zu so Care-Ketten, nennt man das. Also in den USA ganz bekannt, dass irgendwie eine sehr reiche Familie eine Nanny beschäftigt, die wiederum ihre Kinder von einer weiteren Nanny also betreuen lässt, so, und die dann dafür natürlich weniger Geld zahlt als die reiche Familie und so weiter und so fort. Also wir haben das auch im internationalen, also internationale Ketten, wo dann irgendwie Polinnen nach Deutschland kommen, um unsere Großeltern zu pflegen, die wiederum dann irgendwie aus der Ukraine irgendwie Frauen anstellen, die wiederum auf ihre Kinder oder Großeltern, je nachdem, dann irgendwie die versorgen, so. Also auch das ist eine Möglichkeit, Fürsorge zu gewährleisten. Und dann haben wir last but not least den konservativen Wohlfahrtsstaat in Deutschland. Genau, der das mit der Kindesfürsorge organisiert durch eine Arbeitsteilung in Ehen. Also in der Elternschaft, und das ist wirklich auch kein Zufall, dass irgendwie nach wie vor über 70% der Kinder in Ehen aufwachsen, weil das halt schon irgendwie einfach eine Form ist, Kinder großzuziehen, bei der man Geld dafür bekommt, sozusagen diese Arbeitsteilung zu arrangieren. Genau, und ich erkläre euch jetzt, wie das funktioniert. Dazu jetzt schon den Zusatz, weil wir gerade in Berlin, also ich da auch organisiert bin, und wir gerade einen sehr dicken Diskurs tatsächlich um die Frage haben, als Feministinnen, inwiefern sozusagen ist da ein Ost-West-Vergleich überhaupt möglich oder was? Also fände ich spannend, danach auch nochmal mit euch zu diskutieren, weil das also männliche Familienernährermodell, was ich jetzt gerade vorstelle, gilt inzwischen irgendwie durchaus für Gesamtdeutschland. Es sind aber ganz krasse Unterschiede in den Paarbeziehungen zwischen Ost und West, und es gibt ganz krasse, also in der Paarforschung ist genau dieser Punkt von irgendwie Paarbeziehungen zwischen irgendwie Ostmann zum Beispiel und Westfrau. Also womit geht es einher? Und also, dass es schon unterschiedliche Geschlechterarrangements gibt, was also absolut Ausdruck dessen ist, dass Geschlecht natürlich durchaus was mit einer ökonomischen Organisationsform hat. Also was Geschlecht in letzter Konsequenz ist, hat was damit zu tun, in welcher Ökonomie wir leben. Ne? So, und das wird natürlich über Generationen weitergegeben. Aber jetzt sind wir beim männlichen Ernährermodell ja aus Deutschland. Und zwar ist es in Deutschland so, dass sich sowohl der Familienunterhalt als auch der Kindesunterhalt aufteilt in Natural- und Barunterhalt. Und also Familienunterhalt meint sozusagen, wenn wir ein Paar haben, wer was für wen leistet. Und also Barunterhalt meint jetzt erstmal auf dem Arbeitsmarkt rumhängen, um Geld zu kriegen, um damit die, ja, also die Familie zu ernähren, weil halt Leben im Kapitalismus Geld kostet. Und Barunterhalt meint die Naturalleistung, also die Person, die halt irgendwie organisiert, dass das alltägliche Leben funktioniert. Das ist der Natural- und Barunterhalt. Und den geben die beiden Erwachsenen sozusagen einander jeweils. Und sie geben ihn aber zeitgleich auch an das Kind. So. Und weil es in Deutschland so ist, dass Leute, die Verantwortung übernehmen soll, also übernehmen für andere Leute, nicht schlechter gestellt sein sollen gegenüber Leuten, die das nicht tun, sozusagen, gibt es beim Einkommensteuerrecht einen Ausgleich für die Unterhaltsbeiträge. Und für sozusagen in der Ehe, für den Familienunterhalt, gibt es, das wisst ihr wahrscheinlich alle, das Ehegattensplitting als Ausgleich. Und für den Kindesunterhalt, den wir erbringen, gibt es sozusagen im Einkommensteuerrecht den sogenannten, also ja, kindesbedingten Freibetrag. Ich erkläre es jetzt genauer, das ist jetzt... wird jetzt ein bisschen schwierig, aber ich finde es echt wichtig, dass man das irgendwie weiß, ne? Sozusagen, also dass man versteht, wie dieses System funktioniert, weil das echt viel damit zu tun hat, wie wir leben und wie wir arbeiten. Also das ist jetzt irgendwie das deutsche Einkommensteuerrecht im Jahr 2019, und wir sehen hier an der ersten Stufe das Existenzminimum. Und das ist sozusagen also die 9.168 Euro, und das ist der Betrag, den wir alle sozusagen verdienen dürfen, ohne dafür Steuern zu zahlen. Das ist das Existenzminimum, das bedeutet zeitgleich ist das auch der Satz, den wir an Hartz IV bekommen, sozusagen, wenn wir nicht arbeiten. Also das ist das Geld, was jede Person in Deutschland zur Verfügung haben soll, um zu leben. Und wenn wir jetzt aber so, und also der wird berechnet durch einen Existenzminimumbericht, der halt irgendwie alle 2 Jahre ermittelt wird, ganz einfach. Also in dem geguckt wird, wie viel wir brauchen, die Deutschen. So, und wenn wir jetzt Unterhaltszahlungen haben, dann werden diese Unterhaltszahlungen diesem Einkommenssteuerfreibetrag hinzugerechnet. So, und weil wir hier einen linear progressiven Einkommenssteuertarif haben, ist es natürlich so, dass desto mehr Unterhalt ich leiste, desto später setzt es ein, desto weniger sozusagen, also desto mehr geht von der Progression ab. Und beim Ehegattensplitting ist es tatsächlich so, da sind dann sozusagen zwei Personen, die in einer Steuer veranlagt werden. Das heißt, ich tue einfach beide Gehälter zusammenziehen und halbiere die. Und das, also der Steuer setzt sozusagen erst beim doppelten Betrag an. Und das, ne, also umgekehrt gerechnet, bedeutet das, desto weiter die also Einkommen auseinander liegen, desto höher ist der Splitting-Effekt. Und das ist wirklich schlicht und ergreifend auch ganz genau so gewollt, weil wir in Deutschland ein System haben, in dem Fürsorge gleichwertig sein soll zur Erwerbsarbeit. Und ein Paar, in dem beide erwerbstätig sind, soll auf keinen Fall am Ende vom Jahr mehr Geld in der Tasche haben. Also genau wie bei einem Paar, wo eine Person komplett irgendwie den Haushalt macht und die andere Person nicht, weil dann die Fürsorgearbeit nicht mehr gleichwertig wäre. Das ist ein super konservatives System. Das hat sich, also sozusagen, ja, also das Ehegattensplitting ist nicht von den Nazis erfunden worden, wurde aber von den Nazis wieder eingeführt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es trotzdem ganz schön tricky, wie sozusagen da in der Privatsphäre der Familie sozusagen die Gesetze des Kapitalismus einfach mal so außer Kraft gesetzt werden, ne? Und ich finde, da ist schon auch was Geniales dran, solange die Beziehung hält. Und das ist natürlich die Scheiße an der ganzen Nummer so. Also dass man dadurch natürlich in eine krasse Abhängigkeit kommt und wir seit 2008 irgendwie auch keine nachehelichen Unterhaltsverpflichtungen mehr haben. Das heißt, die Person, die halt irgendwie aus vom Arbeitsmarkt ausscheidet und in der Ehe vermeintlich also wahnsinnig gleichwertig ist sozusagen, wir kommen da nachher noch dazu, halt danach irgendwie auf dem Arbeitsmarkt keine Chance mehr hat und in Armut landen wird. So ganz einfach. Und damit fundamental auch abhängig ist von der Person, die auf dem Arbeitsmarkt rumhängt. So. Damit jetzt sozusagen die Familien nicht am Ende des Jahres so einen Riesenbatzen Geld auf dem Konto haben, also sozusagen wird das so geregelt, dass man das monatlich bekommt, und zwar den also Freibetrag bekommt man in Form des Kindergeldes, denken immer ganz arg viele, irgendwie Kindergeld wäre eine Sozialleistung, ist es nicht, das ist einfach die Vorauszahlung des Kinderfreibetrages. Und es ist ein Riesending, muss ich jetzt mal so ganz ehrlich sagen, weil das grob überschlagen ist. Und der Punkt ist, wenn wenn ich mein Kind an meinem Lebensstandard partizipieren lasse, bekomme ich das am Ende des Jahres zurück. Und es wird am Ende des Jahres geguckt, ob das Kindergeld ausreicht. Und wenn ich aber Millionärin bin und deswegen mit meinem Kind irgendwie gerne, weiß ich, wohin fliege, Miami, wo gibt man viel Geld aus, keine Ahnung, Israel gerade, ist ein sehr teures Land, dann ist es eben so, dass ich am Ende des Jahres sehr viel Geld für das Kind zurückkriege. Während halt, wenn ich irgendwie Hartz IV empfange zum Beispiel in der Bedarfsgemeinschaft, da wird das Kindergeld als Einkommen des Kindes der Bedarfsgemeinschaft angerechnet. Und das bedeutet halt im Umkehrschluss, also ich finde es ja eigentlich gut, dass Leute die Verantwortung irgendwie übernehmen für andere Leute, irgendwie dafür einen Ausgleich kriegen sollen, aber umgekehrt heißt es halt, dass der deutsche Staat, da gibt es richtig viel Geld aus für Familienpolitik, und wenn man sich fragt, wofür eigentlich oder ne, für diesen Ausgleich, dann bezuschussen wir halt exorbitant einfach Milliardärskinder, so kann man nicht anders sagen. Und es ist halt krass, wenn man sich anguckt, welche Kinderarmut wir in Deutschland haben irgendwie, und dass dafür halt dann die Gelder irgendwie nicht da sind. Da ist auf jeden Fall ein fettes Problem. So. Jenseits dessen, dass es sozusagen bei den Lohnsteuerklassen, die eben auch darüber funktionieren, dass da also der Splittingsvorteil monatlich zurückgezahlt werden soll, wir nach wie vor in der Steuerklasse 5 irgendwie über 93% im Moment haben, Frauenanteil von über 93% haben in der Lohnsteuerklasse 5. So. Was bedeutet sozusagen im Umkehrschluss, dass Frauen in den Paarbeziehungen zu 93% weniger verdienen als die Männer. So. Und das Geld geht dann schön über die Steuer sozusagen in das Kindergeld und den Lohnsteuerabzug, und die Personen in der Steuerklasse 3, dementsprechend viel Männer, kriegen dann das Geld auf dem Konto und sind darüber natürlich privilegiert und können irgendwie Geld für die Familie ausgeben. Das ist jetzt gar nicht nur sozusagen der Gender Pay Gap, das ist auch ein großes Problem, dass Männer mehr verdienen, aber es ist halt einfach in letzter Konsequenz sozusagen, wird er noch verstärkt über die Steuer. Jetzt geht es um die Untersuchung, die ich euch irgendwie vorstelle, und ich habe mir jetzt angeguckt, also dieses System wurde schon durchweg als auch ungerecht empfunden. Und deswegen hat sich eine rot-grüne Bundesregierung gesagt, sie wolle das irgendwie fundamental verändern, nämlich mit damals der Agenda 2010. Und ich habe mir dann angeschaut, in welcher Art und Weise diese gesamten Gesetze, die da verabschiedet wurden, eigentlich auf die Arbeitsteilung von Eltern Einfluss nehmen. Und habe dazu irgendwie wahnsinnig viele Gesetze gewälzt. Und was jetzt hier rausgekommen ist, ist nur das Ergebnis sozusagen, dass nämlich immer gesagt wurde, der Wohlfahrtsstaat würde komplett abgebaut werden. Und das stimmt so überhaupt nicht. Sondern wir sehen auf der einen Seite eine Reduzierung bedarfsgebundener Transferleistungen. Ja, der Wohlfahrtsstaat wird für einkommensschwache Leute abgebaut. Also bedeutet sozusagen, indem das Kindergeld zum Beispiel, also das Elterngeld dann auch angerechnet wird, sozusagen also reduziert sich die Leistungen, die einkommensschwächere Familien erhalten. Man kann es sehr deutlich machen an der Umstrukturierung vom Erziehungsgeld zum Elterngeld. Also beim Erziehungsgeld haben wir 2 Jahre lang 300 Euro bekommen pro Monat bis zu einem bestimmten Haushaltseinkommen. Und die, die halt mehr Haushaltseinkommen haben, haben das Geld nicht bekommen. Und jetzt beim Elterngeld ist das Elterngeld, das wisst ihr vielleicht alle, also eine Lohnersatzleistung. Das sind 65-67% des davorigen Einkommens, also des Jahreseinkommens davor. Was wieder bedeutet, irgendwie einkommensstarke Eltern kriegen halt mehr Elterngeld wie einkommensschwache. Das erscheint inzwischen vielen auch völlig selbstverständlich. Und einkommensschwache Familien sozusagen, die bislang 2 Jahre lang die 300 Euro bekommen haben, bekommen die jetzt halt nur noch 12 bzw. 14 Monate, weil das Eltern, ja genau, weil nur so lange die Elternzeit dauert. Also das Elterngeld bekommen, die Elternzeit dauert 3 Jahre, aber Elterngeld kann man nur 14 Monate bekommen. Und zeitgleich haben wir aber eine ganz krasse Erhöhung der Lohnersatzleistung, eben durch das Elterngeld zum Beispiel und der Steuerfreibeträge, von denen aber wiederum nur die Leute halt irgendwie natürlich profitieren, die Einkommen, also ne, die Steuer überhaupt zahlen. Und last but not least haben wir eine Erhöhung der Steuerfreibeträge zur Institutionalisierung eines personenbezogenen haushaltsnahen Dienstleistungssektors. Und da sind wir wieder am Anfang, also dass, wenn ich mir eine Putzkraft leiste, die von der Steuer absetzen kann, wenn ich mir, also jedwede Dienstleistung, die ich mir einkaufe, ob ich meine Wohnung renovieren lasse oder whatever ich da tue sozusagen, auch Kindertagesbetreuung kann ich alles von der Steuer absetzen. Und damit haben wir eine sehr selektive Emanzipation, sage ich jetzt mal. Also für einkommensschwache Paare ist es tatsächlich so, dass sich Sozialleistungen massiv reduzieren, bei einkommensstarken nicht. Und damit Lohnarbeit ausgedehnt werden soll. Und das ist genau auch, also genau das ist Sinn und Zweck sozusagen der Regelung. Einkommensschwache Familien sollen für den Arbeitsmarkt aktiviert werden. So. Und damit haben wir eine selektive Emanzipation. Also die Reform zielen auf eine rasche Integration aller Erwerbsfähigen in den Arbeitsmarkt. Und es erfolgt eine Auslagerung von Versorgungsleistungen aus den Familien, die aber nur bei einer entsprechenden Einkommensstärke genutzt werden können. Also sozusagen das Ziel, jetzt irgendwie sozial schwache Familien zu unterstützen, verliert an Relevanz. Das ist eine Familienpolitik, die geschlechterpolitisch tatsächlich nicht, also fortschrittlich ist durch das Elterngeld, weil wir uns das jetzt irgendwie besser teilen können. Ne, mein Vater zum Beispiel wollte für meinen Bruder tatsächlich Erziehungszeit nehmen. Und er ist Lehrer, meine Mutter Sozialarbeiterin, ging halt nicht, weil man nicht mit ihrem Gehalt komplett die Familie hätte ernähren können. Beim Elterngeld wäre das anders, da hätte er eine Lohnersatzleistung bekommen und hätte ohne weiteres für meinen Bruder komplett zu Hause bleiben können, theoretisch. Deswegen ist sie geschlechterpolitisch fortschrittlich, aber sozial ungerecht. Genau, und daraus habe ich so also steuerungspolitische Annahmen hergeleitet und dann, und jetzt wird's spannend, endlich bin ich sozusagen vor dem Hintergrund dann in Familien, also zu Familien gegangen und habe die befragt über ihre Arbeitsteilung und über die Frage, wie diese familienpolitischen Leistungen eigentlich auf ihre Arbeitsteilung Einfluss nehmen. Und das war super, super, super tricky, weil du halt nicht irgendwie zu einer Familie kommen kannst und sagen kannst, Entschuldigung, wie wirkt sich denn das Einkommenssteuerrecht auf Ihre Arbeitsteilung? Also so, dann gucken die dich an, wie sagt, also das, so funktioniert es nicht. Und ich habe echt viele, viele Pre-Tests irgendwie geführt und habe dann mir ein Spiel ausgedacht, also das ist ein Brettspiel mit einem konzentrischen Kreis, wo man ne, sozusagen so außen gering, innen doll, und dann hatten die halt so eine, also Lege-Tablets mit den Leistungen und mussten sich als Paar darüber verständigen sozusagen, wie sehr welche Leistung ihnen jetzt irgendwie bei welcher Aufgabe hilft. Und das führte dann genau zu dem Effekt, den ich wollte. Also zum Beispiel, er sagt, nee, Elterngeld wirkt gar nicht, machen wir raus. Dann sagt sie, Entschuldigung, Schatz, das ist das einzigste Geld, was auf meinem Konto landet. Ne? Ansonsten könnte ich mir überhaupt nichts irgendwie kaufen, ohne dich zu fragen. Und dann fingen die halt so krass an, sich zu streiten. Und das war genau das, was ich wollte. eben diese Paardiskussionen zu initiieren, weil man darüber halt einfach richtig, richtig viel rauskriegt. Also hinsichtlich der Frage sozusagen, wie wirkt das eigentlich? Die sagen dir ja nicht, das wirkt so und so, sondern ich habe das dann alles aufgenommen und das wurde transkribiert und dann sozusagen habe ich mich an die Auswertung gemacht und die stelle ich euch jetzt vor. Und zwar haben wir am Anfang die Frau Arnold und ich frage, wurde infolge der Geburt gekündigt? Also meine Annahme damals, ne, sozusagen, ich kinderlos war halt irgendwie einfach, da kommt so eine Geburt und dann passieren die Probleme. Ist aber nicht so, sondern er sagt mir wegen der Schwangerschaft. Also die Probleme fangen sehr viel früher an. So 9 Monate davor. Und sie führt aus, ja, also ich war halt im 3. Monat schwanger damals. Und dann haben die gemeint, ja, aber das würde jetzt nicht mehr so gehen, funktionieren. Sie suchen mir eine andere Arbeit, aber ich muss halt so einen Vertrag unterschreiben. Und damals naiv, ich wusste ja nicht, dass das ein Aufhebungsvertrag ist. Und ich bin zum Arbeitsamt gegangen und 2 Wochen später haben sie mir noch die Kündigung geschickt. Ich habe gesagt, das geht doch gar nicht. Ihr habt gesagt, ihr sucht mir was. Und dann sie, nee, du hast doch unterschrieben auf Aufhebungsvertrag. Das ist die Zustimmung auch von dir, dass du gekündigt werden willst. Und das fand ich scheiße und seitdem arbeite ich eben nicht mehr. Und es ist irgendwie eine ausgesprochen typische, also Sequenz sozusagen, der Punkt. Also ich habe ganz viele Paare, die sich tatsächlich, also weil ich mich auf einkommensschwache Paare fokussiert habe, ganz viele Paare, die sich während der Ausbildung kennengelernt haben, beide in einem Betrieb waren. Dann wird sie schwanger, also jetzt ein Beispiel zum Beispiel, und wird wegen der Schwangerschaft nicht übernommen von ihrem Arbeitgeber, ne, sozusagen. Sie wohnt auf einem Dorf, dann kommt er aus der Stadt zu ihr gezogen. Der gleiche Arbeitgeber stellt ihn auch ein auf ihren Job und er kriegt sofort irgendwie alles bezahlt für eine betriebsinterne irgendwie Karriere. Also sämtliche Aufstiegsmöglichkeiten und sämtliche Fortbildung bezahlt, weil er will ja die Familie unterstützen. Und die Paare selbst lesen das überhaupt nicht als Diskriminierung, ne? Sondern der Arbeitgeber will die Familie unterstützen und dass sie, wenn sie schwanger ist, nicht übernommen wird, verstehen die von selbst so. Ebenso wie diesen Aufhebungsvertrag, also was daran, das hatten wir auch irgendwie vorher schon in der Runde, wahnsinnig problematisch ist, ist, dass die Frauen das tatsächlich als Defizit ihrer selbst lesen. Also Frau Arnold hat mir, das ist ein echt krasser Fall, dann erklärt, die war 3 Jahre in berufsvorbereitenden Maßnahmen des Jobcenters, um an diese Ausbildung in der Bäckerei zu kommen. Ja? Dann wird sie schwanger und irgendwie wird dann direkt wieder rausgekickt und hat mir dann ewig lang erklärt, naja, dass sie in diesen 3 Jahren diese Abläufe in der Bäckerei total gut verstanden hat und dass die Frau vom Jobcenter meinte, sie sei überfordert, aber sie sei überhaupt nicht überfordert, weil sie genau verstanden hat, wie schnell man irgendwie die auftaut, die Brötchen und in den Ofen steckt. Und ich habe wirklich selbst lange gebraucht und saß vor dem Material, bis ich kapiert habe, dass die Frau aus dem Jobcenter natürlich nicht meinte, dass die Frau mit der Arbeit überfordert ist, sondern dass die Frau mit der Betreuung des Kindes plus der Arbeit, also der Ausbildung, überfordert sei. Und der Vater kam überhaupt nicht vor. Also es werden in Deutschland fast 100% der Kinder von Vätern irgendwie gezeugt und die kommen nicht vor, ja? Die Frauen werden einfach so, also nur weil ich schwanger bin, wird gesagt, du bist verantwortlich für das Kind. Und das ist da aber irgendwie, ne, so, dass das von jemand anders verursacht ist. Oder dass da vielleicht sich jemand anders auch drum kümmern möchte. Und wie sie sagt, also ich fand es scheiße, die wollte sich nicht zu Hause um ein Kind kümmern, überhaupt nicht. So. Und sie hatte einen echt tollen Partner. Also der das auf jeden Fall gut hingekriegt hätte. Aber die Möglichkeit bestand für die eben überhaupt nicht, ne? Weil sie so vollkommen klar rausgekickt wurde. Und das zieht sich durch alle Interviews durch. Und also sozusagen der Punkt, wo ich sagen würde, okay, es gibt einfach eine sehr, sehr, sehr krasse schwangerschaftsbedingte Diskriminierung in Deutschland, bei der davon ausgegangen wird, dass sich Mütter infolge der Schwangerschaft später auch um das Kind kümmern und deswegen auf dem Arbeitsmarkt nicht mehr so leistungsfähig sind. Und es wird lange, bevor das Kind überhaupt geboren wird, an diese Mütter herangetragen, an Frauen herangetragen, manchmal schon bevor sie schwanger sind, so. Und das macht was mit Frauen. Wir gehen weiter in Bezug jetzt auf die Frage, weswegen die Väter keine Elternzeit nehmen. Das erklärt uns Frau Donat. Die sagt, es besteht keine Chance für einen Mann. Gerade ich, Floristin, bin ja relativ gering mit dem Lohn. Und er hat schon immer sehr viel verdient oder mehr verdient. Und das war noch nie eine Chance. Wir kriegen ja jetzt nochmal ein Kind. Dort haben wir uns das auch überlegt, ob wir dann ihm mit die 2 Monate, dass wir das irgendwie managen können. Es geht nicht. Es fehlen 600 Euro dann im Monat, die 2 Monate. Das geht nicht. Herr Arnold, ja. Frau Arnold, und das finde ich ein bisschen schade, dass die Männer da einfach zu kurz kommen, aber halt doch am meisten noch verdienen und da einfach zu kurz kommen und man die Zeit einfach nicht gemeinsam genießen kann. Also wir sehen jetzt hier sozusagen, wie also dieser Gender Pay Gap, der im Grunde genommen dadurch entsteht, dass Frauen die ganze Zeit diese Kindesfürsorge zugeschrieben wird, im Endeffekt dann dazu führt, dass die Frauen dann auch weniger verdienen und dann sozusagen das wiederum die Argumentationsgrundlage für die Beanspruchung des Elterngeldes ist. Also die 2 Monate, ne, die reden hier sozusagen von den sogenannten Vätermonaten, dass Väter irgendwie auch ohne weiteres 12 Monate zu Hause bleiben können, irgendwie, also kommt in den ganzen Interviews überhaupt nicht vor. Also sie eben argumentiert, dass es also aus finanziellen Erwägungen nicht möglich sei, dass der Vater Elternzeit nimmt, also sozusagen die Umwandlung des Erziehungsgeldes zum Elterngeld für einkommensschwache Paare überhaupt nichts gebracht hat an Egalität. Und was ich hier aber wahnsinnig spannend finde, ist schon der Punkt, dass sich das also umdreht, dass sich die Arbeitsmarktdiskriminierung im Grunde genommen ab der Familiengründung umdreht in eine Diskriminierung von Vätern, die leider, weil sie so sehr viel verdienen, nicht irgendwie in der Familienarbeit partizipieren können. Und das ist super, super spannend. Also da wird die Verlustseite sozusagen der Männer, die jetzt leider weiter auf dem Arbeitsmarkt rumhängen müssen und nicht, ne, sozusagen nicht mitmachen können zu Hause, thematisiert. Das ist spannend, gehe ich gerne nachher noch in meine Diskussion drauf ein, also weil ich deswegen gerade auch ganz schön geruckel habe mit irgendwelchen Väterrechtlern. Genau. Nächster Part, die Frage, die finanzielle Verfügungsgewalt des Ehemanns. Herr Bethken, also ich habe gefragt, ob es wieder geholfen hat. Ne? Es ist wieder die Frage sozusagen, doll oder gering oder wie oder was. Und die beiden müssen sich wieder darauf verständigen, wie sehr hilft denn ja jetzt irgendwie das Ehegattensplitting. Dann sagt Herr Bethken, na, also ich auf meiner Gehaltsrechnung, na klar, ich habe ja die bessere Steuerklasse, dadurch erspart man schon einiges. Ich frage, hat es geholfen? Er sagt, ja. Sie unterbricht ihn und sagt ja, bei ihm, ich hatte ja, er unterbricht sie wieder und sagt, wenn sie jetzt arbeiten gehen würde, dann wird es nicht mehr so viel bringen. Dann geht sie nur noch arbeiten für den Kindergarten. Und also sozusagen hier wieder der Punkt, ja okay, die Logik der CDU, sozusagen wir sind halt irgendwie eine Bedarfsgemeinschaft und damit wirtschaften wir zusammen und deine Steuer ist auch meine Steuer, funktioniert halt leider Gottes nicht, sondern die Paare sehen sehr klar ihren Gehaltszettel und damit irgendwie ihre Steuerklasse so. Und zuerst tut er ja so, als ob er sozusagen so viel mehr Geld bekommen würde, also Geld bekommen würde wegen seiner Leistung und dann erst als sie sagt, ja, bei ihm hat es geholfen, ich hatte ja, und dann ausführen will die Steuerklasse 5, führt er aus, dass er nur so viel Geld auf seiner Gehaltsrechnung hat, weil sie zu Hause bleibt. Würde sie nämlich arbeiten gehen, dann hätte er irgendwie bei weitem nicht mehr so viel Geld. Und da dann schon der Punkt, dann fällt nämlich der Steuervorteil weg, das spürt er auf seiner Gehaltsrechnung. Zeitgleich, und das Interview ist halt Baden-Württemberg, müssen sie dann die Kindertagesbetreuung bezahlen. Ich weiß tatsächlich gerade nicht. Also in Berlin ist es jetzt Kindertagesbetreuung umsonst. Wie ist es hier?
Je höher das Kindergeld ist. Also je nachdem, wie auch dein Einkommen ist. Aber
gestaffelt. Mhm. Und das ist ehrlich gesagt halt ein Problem, weil wenn die Frau arbeitet, dann verdient das Haushaltsgemeinschaft mehr sozusagen und dann bist du damit halt auch höher mit den Kita-Gebühren. Das ist kein System, was irgendwie jetzt gleichstellungspolitisch irgendwie cool ist, so, ne? Auch wenn es erstmal gerecht erscheint. Aber genau, und also dieser Punkt, also wir sehen hier halt total deutlich, wie von dem System, also am Anfang wird sie vom Arbeitgeber gekündigt, deswegen muss sie Elterngeld nehmen und wenn dann das Elterngeld rum ist, sozusagen wird nach wie vor in der Paarkonstellation ihr die Fürsorge zugeschoben und sozusagen die Dienstleistung des Kindergartens mit ihrem Gehalt verrechnet, nicht mit seinem etwa. Und dadurch minimiert sich natürlich ihr Gehalt. Ne? So, das ist tricky. Genau, also wir sehen sozusagen, wie in Deutschland das System des männlichen Familienernährers im Grunde genommen eine geschlechtliche Arbeitsteilung vorgibt, ein ganzes Stück weit, und es da drinne irgendwie ausgesprochen wenig, naja, also man sagt immer, und das Paar hat die Arbeitsteilung ausgehandelt. Ja, ein Scheiß, haben die irgendwie sich hingesetzt und das ausgehandelt, ne? Das sind halt irgendwie Verhältnisse, in denen man sich dann verhält als Paar. Wir haben jetzt sozusagen, wir kommen jetzt zu dem interpretativen Teil, die Aneignung familienpolitischer Leistungen, wo uns Frau Donath erklärt, ein Jahr nehme ich auf jeden Fall wieder Elternzeit. das nehme ich mir, das gönne ich mir. Alles andere wäre auch Blödsinn. Frau Bethken sagt, nee, ich war auch nicht beim Arbeitsamt oder so. Ich wollte zu Hause bleiben. Ich habe Pause gemacht. Ich wollte ein Jahr so Elternzeit nehmen, ohne Geld. Ich habe das auf 2 Jahre aufgeteilt. Ich bin 2 Jahre zu Hause. Und an der Passage, also habe ich schon ganz schön rumgemacht, so, ne, weil, also, und, also, habe da unterschiedliche sozusagen Interpretationsstränge, wo ich auf der einen Seite sagen würde, ja, na klar, wenn ich auf dem Arbeitsmarkt so beschissene Diskriminierung erfahren habe, wie das die meisten Mütter, ob bewusst oder unbewusst, dann ist es irgendwie, also, ne, dann verspüre ich selbst Handlungsmacht darüber, dass ich mich mit den Verhältnissen arrangiere, die umdeute und es so tue, als ob ich ja genau das schon immer wollte. Damit bin ich nämlich handlungsmächtig in einer Situation, in der ich krass ohnmächtig bin, weil ich mich um ein Kind kümmern muss und zeitgleich irgendwie auch noch vom Arbeitsmarkt irgendwie in den Arsch getreten krieg. So. Also, dass man an irgendeinem Zeitpunkt wieder das Gefühl hat, irgendwie die Handlungsmacht für sich gewinnen zu müssen und dass dieses Gefühl auch damit einhergeht, irgendwie Umdeutung vorzunehmen und, ich sag jetzt mal, sich die Realität irgendwie zurechtzubiegen, ist vielleicht auch eine Sache, ich weiß nicht, ob das jeder so ein bisschen kennt, aber also zumindest auch, also ne, sozusagen, das ist so die eine Seite. Die andere Seite ist schon, dass ich sagen würde, jo, das hat halt auch echt was mit dem Kapitalismus zu tun. Also hier Frau Bethken, die sagt, ich mache Pause. Die Gute hat halt irgendwie ein Neugeborenes zu Hause und 2 Zwillinge, die noch unter 3 Jahren, also die hat 3 Kinder zu versorgen. Das ist irgendwie alles andere als eine Pause, ne? So. Aber der Kapitalismus kennt die Fürsorge für andere Leute eben nicht, sondern da tust du halt entweder nur Leistung bringen auf dem Arbeitsmarkt oder du regenerierst dich und gönnst dir irgendwie was, um dich halt sozusagen wieder fit zu machen für den Arbeitsmarkt. Deswegen tut sie, also ein Jahr nehme ich mir in jedem Fall wieder Elternzeit. Das nehme ich mir, das gönne ich mir. Da kommen wir überhaupt keine Kinder vor, ne? So, sondern sie gönnt sich die Elternzeit, als ob das ein Wellnessurlaub wäre, in dem sie sich mal eben irgendwie zurücklehnt und irgendwie. Und das hat was mit unserer Gesellschaft zu tun, dass es irgendwie notwendig ist, Kinderbetreuung so umzudeuten, als ob das irgendwie ein Freizeitvergnügen wäre. Also das hat was mit Kapitalismus zu tun und damit, dass sozusagen die Arbeit, die Eltern und mehrheitlich Mütter leisten, so unsichtbar ist, dass sich die Leute, die sich um Kinder kümmern, permanent rechtfertigen müssen. Und wir hatten das in der Anfangsrunde tatsächlich dieses Ding von, okay, also sozusagen ich aus dem Westen komme, musste mich früher krass, also nicht früher, sondern ne, sozusagen musste man sich als Frau massiv rechtfertigen, weil man überhaupt erwerbstätig war. Und ihr wisst sicherlich auch, also sozusagen, dass ganz lange konnte der Mann den Arbeitsvertrag der Frau kündigen, wenn sie im Haushalt irgendwie nicht fleißig genug war. Und also nichtsdestotrotz, wenn man gerade ein Kind gekriegt hat, sagen, dann war das schon krass sozusagen, irgendwie trotzdem Erwerbsarbeiten zu gehen. Das war halt die Problematik, ich sag jetzt mal, meiner Eltern oder so. Inzwischen sind wir halt in einer Zeit, wo irgendwie sogenannte, also Emanzipation Einzug gehalten hat. Jetzt muss ich mich als Mutter dafür rechtfertigen, wenn ich nicht erwerbstätig bin. Ich muss aber zeitgleich meine Paarbeziehung so darstellen, als ob sie egalitär wären, als ob ich das alles so wollte. Also ich muss eine rhetorische Modernisierung leisten, damit ich irgendwie nicht als Loserin dastehe, wenn ich mich nur um meine Kinder kümmere. Auf der anderen Seite ist halt irgendwie auch nicht so richtig Infrastruktur da, um jetzt irgendwie nur auf dem Arbeitsmarkt rumzuhängen und das Kind wirklich komplett fremd betreuen zu lassen. Also es ist irgendwie eine richtig beschissene Situation halt, schlicht und ergreifend. Also da sind wir bei dem Punkt, wo dann Frau Klinker halt irgendwie sagt, und so konnte sich einfach durch die Arbeitsteilung einfach mal ein bisschen einpegeln, dann meine ich ja. Und dann sagt Frau Klinker, dann wird es ja auch irgendwie leichter, finde ich, wenn ein bisschen Systeme da sind. Und auch das hatten wir halt vorher in der Mittagsrunde sozusagen, den Punkt, dass einfach dieses Kinderkriegen ja für alle Eltern, muss man mal ganz ehrlich sagen, immer beim ersten Kind das erste Mal ist. Und das ist so. Und das ist eine ganz krasse neue Erfahrung, weil wir im Kapitalismus auch nicht damit irgendwie konfrontiert werden, was es bedeutet, elementar abhängig zu sein und die Verantwortung für so ein elementar abhängiges Wesen zu haben. Das ist ganz schön viel Verantwortung. Und wenn man irgendwie also so viel Verantwortung hat, ist es auch klar, dass dann damit einhergehend ein gewisses Sicherheitsbedürfnis einhergeht, ja, und wie verschafft man sich Sicherheit, indem man natürlich guckt, wie machen es alle anderen. Und andere Eltern haben halt schon die gleichen Erfahrungen gemacht oder womöglich die eigenen Eltern. Und wenn es bei denen funktioniert hat, dann irgendwie, dann gibt es schon eine gewisse Sicherheit. Und das ist, denke ich, ein sehr zentraler Punkt, weswegen sich sozusagen, also weswegen Elternschaft zu so einer krassen Retraditionalisierung führt. Also wir davor natürlich selbstverständlich davon ausgehen, dass wir eine komplett egalitäre Arbeitsteilung haben werden, wenn wir Kinder bekommen. Und dann sind wir aber halt beschissen unsicher. Und ich kann euch Storys über Storys erzählen, was sich Eltern alles ausdenken, warum jetzt justus bei ihnen nicht geklappt hat mit der egalitären Arbeitsteilung. Das ist ein ganz anderes. Also bei mir war es ein Kaiserschnitt und danach wirklich oder irgendwie ja, Kinderwunschklinik, aber auch ganz andere Sachen. Also ne, Elternschaft ist immer irgendwie ein großes Abenteuer, eine krasse Herausforderung. Also auch wenn man, auch wenn alles glatt geht jetzt erstmal so. Und dass man dann sozusagen sich an System orientiert. Und wenn wir dann die ganze Maschinerie aus Wohlfahrtsstaat, was wir ja nicht checken, ne? Also wir sind ja nicht so truff, dass wir die ganze Zeit durch die Gegend laufen und gucken, wie optimieren wir unser Leben und wie können wir die familienpolitischen Leistungen am besten einsetzen, sondern das läuft halt im Hintergrund, scheinbar unsichtbar hinter uns. Und wir überlegen nur so, naja, wie können wir irgendwie unseren Alltag managen? Und dann ist es halt sehr naheliegend, es genau so zu machen, wie es alle anderen auch machen. Genau, und dadurch kommen dann Systeme und ich würde schon auch sagen, dass jetzt die Paare, die ich interviewt habe, also dass diese Familiengründung auch ein, ich will jetzt nicht sagen, ein Punkt der Überforderung war, aber schon ein Punkt der Forderung. Und dass man da dann an irgendeinem Zeitpunkt sagt, okay, ich habe jetzt keinen Bock, irgendwie die gesamte Arbeitsteilung wieder umzustellen und es jetzt wieder ganz anders zu machen. Und so, ich bin gerade ein bisschen froh, dass irgendwie wieder so ein bisschen Routinen drin sind, ist und ja, einfach auch ein Stück weit nachvollziehbar. Genau, also sozusagen das Fazit ist infolge der Diskriminierung auf dem Arbeitsmarkt nehmen Väter, also Mütter, nicht Väter, die Leistung zur Kindesfürsorge in Anspruch, indem Mütter deren Beanspruchung als Wohltat umdeuten, demonstrieren sie Handlungsfähigkeit trotz einer abhängigen Lebenslage. Und diese Form der Widerspruchsbewältigung ist zwar nachvollziehbar, politisch aber absolut zum Kotzen, weil das einfach alles individualisiert und die Probleme eben so als Einzelprobleme erscheinen lässt und nicht auf das System zurückführt. Nämlich darauf hin, dass sozusagen in letzter Konsequenz eigentlich das Wirtschaftssystem ja ein Problem mit Kindesfürsorge hat, weswegen sozusagen der Staat überhaupt erst ins Spiel kommt und der Staat das dann sozusagen mit unsichtbarer Hand an die Frauen delegiert. Ne? So. Und die Frauen sollen dann das Vereinbarkeitsproblem des Kapitalismus lösen und daran scheitern sie natürlich reihenweise, werden kreuzunglücklich. Und also sozusagen diese Paarbeziehungen, in denen dann irgendwie der Mann auf dem Arbeitsmarkt rumhängt und die Frau zu Hause die ganze Arbeit leistet, sozusagen sind natürlich auch massiv problemanfällig, weil beides unglaubliche Unzufriedenheiten produziert. Also Männer, die nur auf dem Arbeitsmarkt rumhängen, um eine Familie zu ernähren, irgendwie kotzen ab und empfinden zum Teil die eigene Familie als Sozialschmarotzer oder das auch nicht, aber es kotzt halt irgendwie natürlich an, irgendwie von seiner eigenen Familie nichts mitzukriegen. So, die tun mir echt auch ein Stück weit leid. Umgekehrt ist es halt auch echt kein Vergnügen, mit dem Kind alleine zu Hause rumzuhängen und irgendwie also die ganze Arbeit am Hacken zu haben. Und also schon, das hatten wir auch heute Mittag, den Punkt, dass halt sehr viele Menschen in der Motivation, Eltern zu werden, eigentlich zu mehr Kollektivität wollen. Also eine Familie gründen, um irgendwie Gemeinschaft zu erfahren. Und im Endeffekt, dass dann darauf hinausläuft, dass die eine Person auf dem Arbeitsmarkt rumhängt und die andere alleine zu Hause mit dem Kind ist und das halt mitnichten irgendwie geile Gemeinschaft ist. So. Und das Unzufriedenheiten produziert, die Eltern aber halt nicht auf die Idee kommen, irgendwie diese Unzufriedenheiten zu adressieren an den Kapitalismus, sondern in der Situation nur sich selbst sehen und natürlich dem Partner die Schuld geben und daran reihenweise Beziehungen, würde ich sagen, einfach auch auseinandergehen. Also so, weil man sich dann gegenseitig die Schuld in die Schuhe schiebt. So, du hast mich nicht unterstützt mit dem Kind und ja, ich musste ja die Familie irgendwie finanzieren. Also so, das sind so die üblichen Geschichten, die man halt in Paartherapien so zu hören bekommt oder Entscheidungskonflikten. Genau, das war es jetzt erstmal und ich freue mich ganz doll auf eure Nachfragen.